do a lot of mega cool.
Freitag, der 1. November, und du hörst das Info Lora auf Radio Lora 97,5 MHz. Wir sind hier jede Woche für dich bereit von 18 bis 19 Uhr und senden live aus unserem Studio in Zürich. Am Mikrofon ist Yannick.
Hanni.
Und Yannick.
Und dass wir Live-Sendung machen, das bedeutet auch, dass ihr live mitmachen könnt, also call us auf unsere Nummer 044-567-24-00 oder Stop by. Wir freuen uns immer auch über Besuch. Unser Studio ist immer auch offen. Und hier auch noch gleich der Aufruf. Islands of Comfort, ihr habt sicher schon von dieser Rubrik gehört. Da könnt ihr uns Dinge schicken, mitmachen an unserer Sendung, an eurer Sendung. Wenn ihr zuhört, gehört die Sendung auch euch. Wenn ihr Sachen habt, die euch Kraft geben, dann schickt sie uns und dann können wir gemeinsam davon neu Kraft zehren. Und jetzt anschließend bin ich gespannt, was Hanni für uns im Überblick bereit hat.
Genau, wir haben heute wieder eine volle Sendung für euch vorbereitet. Wir beginnen die Sendung in einem ersten Block mit den widerständigen Gedenktagen, die wir gerne jede Woche zu Beginn machen, um uns an widerständige Personen, aber auch Organisationen zu erinnern, aus deren politischen Kampf man auch für die Zukunft Hoffnung und Wissen schöpfen kann. Und heute möchten wir ganz spezifisch an diesem 1. November an den Welt-Kobane-Tag erinnern, an die Befreiung Kobanes vor 10 Jahren quasi. Wir werden dann später noch genauer auf die Geschichte eingehen und auch mit zwei Personen vom Rojava-Komitee sprechen. Wir haben das voraufgenommen, ein Interview zu diesem Tag. Wir werden da einerseits über ihre Arbeit sprechen, über internationale Solidarität und auch über das Erinnern, denn das Erinnern hat auch in der kurdischen Bewegung oder im Kontext der kurdischen Bewegung einen sehr hohen Stellenwert, was wir natürlich auch sehr inspirierend finden für unsere Rubrik der widerständigen Gedenktage. Und nach dem Interview werden wir mit ein paar Nachrichten weitermachen, die auch an diesen Welt-Kobane-Tag anschließen in gewissen Arten und Weisen. Wir werden einerseits über die Kampagne für die Freiheit Abdullah Öcalans sprechen, mit einigen Neuigkeiten, die auch an die letzte Sendung, die wir gemacht haben, anknüpfen. Dann berichten wir auch weiter von Angriffen auf die Selbstverwaltung Rojava und durch die Türkei und fragen uns, inwiefern die Türkei als Komplizin des IS gelesen werden kann, da beispielsweise vor kurzer Zeit ein Knast angegriffen wurde, wo IS-Kämpfer inhaftiert waren und freikamen. Und zuletzt möchten wir noch auf die Forderungen der jesidischen Frauenbewegung aufmerksam machen, die eine Luftraumsperrung über dem Shingal und eine Anerkennung der Selbstverwaltung fordern. Da machen wir auch das Thema des Genozids an der jesidischen Bevölkerung auf und inwiefern die Türkei da Täter ist. Genau. Und das wäre dann unser erster Block dieser Sendung. Zwischendurch werden wir auch Musik spielen. Und in einem zweiten Block werden wir noch zu Nachrichten aus anderen Regionen gehen. Beispielsweise werden wir nach Palästina blicken oder nach Israel, wo die Unterbindung und Kriminalisierung der UNRWA beschlossen wurde. Und welche Konsequenzen das hat, werden wir heute besprechen. Dann blicken wir nach Griechenland zu diversen Streiks. Einerseits streiken Feuerwehrmenschen und Menschen, die Lieferungen machen, also so Delivery Drivers. Dann in der Schweiz oder aus der Schweiz berichten wir von patriarchaler Gewalt im Militär und ordnen dies mit einem Kommentar der Redaktion ein, bevor wir dann nach Zürich, nach gestern hören, wo, obwohl die Podiumsdiskussion und der Umzug zum Dia de las Muertas abgesagt wurde, solidarische Menschen auf die Straßen gegangen sind und die auf die Feminizide, auf die 18 Feminizide aufmerksam gemacht haben, die bisher in der Schweiz dieses Jahr bekannt wurden. Wir hören in eine Rede und sagen nie una menos. Und jetzt starten wir mit einem kleinen Hörschnipsel.
Heute widmen wir uns in der Rubrik Widerständige Gedenktage dem Welt-Kobane-Tag. Vor 10 Jahren, am 15. September 2014, überfiel die Terrormiliz Islamischer Staat die Stadt Kobane im Norden Syriens. Die Gräueltaten des IS spielten sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab und die Schlacht um Kobane wurde weltweit verfolgt. Fast 4 Monate lang blieb Kobane umkämpft und entwickelte sich zu einem Symbol des Widerstands gegen den IS. Durch den im Januar 2015 errungenen historischen Sieg. Unter dem Motto «Überall ist Kobane, überall ist Widerstand» solidarisierten sich Menschen weltweit mit der Stadt. Und der 1. November wurde zum Welt-Kobane-Tag erklärt. Diese Welle der Solidarität trug entscheidend zur Befreiung der Stadt bei. Auch Vereine, Kollektive und Einzelpersonen in Zürich solidarisieren sich kontinuierlich mit dem kurdischen Befreiungskampf und erinnern an deren Erfolge, wie auch an die anhaltenden Angriffe auf das selbstverwaltete Projekt. Im Zuge des Welt-Kobane-Tages haben wir mit dem Rojava-Komitee Zürich gesprochen. Dabei haben sie ihre Arbeit vorgestellt, zentrale Momente des anhaltenden Widerstands hervorgehoben. Beispielsweise, wie wichtig das Sich-Erinnern in der kurdischen Bewegung ist. Hören wir rein ins Interview.
Wir sitzen hier im Studio und mit uns sind Madeleine und Nicole vom Rojava-Komitee Zürich. Schön habt ihr es hier hingeschafft. Mögt ihr euch gleich kurz vorstellen, also auch das Rojava-Komitee?
Ja, sehr gerne. Also wir haben uns im Herbst 2014, also vor 10 Jahren, gegründet. Und im Rojava-Komitee Zürich sind verschiedene Gruppen und Einzelpersonen aus dem autonomen, feministischen und kommunistischen Spektrum zusammen mit der kurdischen Bewegung organisiert. Und wir unterstützen einerseits die Mobilisierungen von Demos von der kurdischen Bewegung, organisieren aber auch selber Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel dem demokratischen Konföderalismus, der Rolle der Frauen in der Revolution, dem Alltag in einer emanzipatorischen Gesellschaft und auch zum Beispiel der Repression in der Türkei und noch viele anderen Themen, um so vor allem Hintergrundinformationen zu verbreiten. Neben denen organisieren wir auch immer wieder Filmabende und Lesungen zu diesen Themen.
Anlass dieses Interviews ist ja der Welt-Kobane-Tag. Was wird an diesem Tag gefeiert?
Am Welt-Kobane-Tag erinnern wir uns einerseits an die Befreiung von Kobane vor 10 Jahren und wollen andererseits aber auch die anhaltende internationale Solidarität mit Rojava unterstreichen. Gerade angesichts der jüngsten Angriffe durch den faschistischen türkischen Staat in den vergangenen Wochen. 2014 begann die Befreiung der Stadt Kobane vom IS durch Freundinnen der kurdischen Freiheitsbewegung an der syrisch-türkischen Grenze, nachdem der Islamische Staat weite Teile Iraks und Syriens mit ihrem Terrorregime heimgesucht hatte. Dank diesem Sieg konnte das Projekt Rojava weiter aufgebaut werden, das 2012 als ein Projekt der Befreiung und Hoffnung in den Wirren des syrischen Bürgerkriegs entstanden ist und zeigt, dass eine andere Gesellschaft basierend auf der Organisierung und Gleichberechtigung aller Völker und Geschlechter mit einer klaren linken Perspektive möglich ist.
Du hast es ja bereits angesprochen, Kobane war nicht nur ein Kampf um eine Stadt. Was ist die größere Bedeutung dieses Tages für die kurdische Bewegung?
Gerade beim 1. November ist es, glaube ich, wirklich die internationale Solidarität, die ins Zentrum steht. Also auch für die kurdische Bewegung, weil dort wirklich 2014 versucht wurde, international Druck aufzubauen, um die Leute vor Ort in Kobane zu unterstützen. Die Stadt Kobane hat auch noch eine eigene Symbolik, würde ich sagen, für die kurdische Bewegung und für uns auch im Westen, weil eben dort sozusagen das Blatt gekehrt hat, wie Madeleine vorher gerade gesagt hat, dass ja der IS dort besiegt wurde oder der Anfang von der Niederlage vom sogenannten Islamischen Staat dort stattgefunden hat. Und das ist natürlich symbolisch extrem wichtig. Und gleichzeitig ist es auch, glaube ich, für die kurdische Bewegung auch immer sehr wichtig, wenn man solche Siege, solche Schritte nach vorne feiert, dass man auch gleichzeitig auch immer gedenkt. Also dass man sich auch erinnert an alle, die gefallen sind. Weil die kurdische Bewegung und die Bevölkerung vor Ort musste einen sehr hohen Preis zahlen. Also bei Kobane und nachher auch bei der Befreiung von Raqqa. Es sind so viele Menschen gestorben, wurden getötet. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch sich an diese Menschen erinnert. Freude und Trauer ist immer sehr nahe beieinander. Bei der kurdischen Bewegung, ich glaube, allgemein im Leben ist es halt leider auch so.
Ich möchte da nochmals kurz nachhaken. Wenn wir so ein bisschen rauszoomen, was ist die Bedeutung des Sich-Erinnerns generell für die kurdische Bewegung?
Ich glaube, es hat sehr viel auch mit ihrem Konzept von demokratischem Konföderalismus, was ja eigentlich wirklich eine politische Philosophie auch ist, wo sie jetzt in Rojava umsetzen, aber auch in Schengal oder in Mahmu, also in anderen Teilen, wo sie das wirklich versuchen zu leben. Das jetzt in zwei, drei Sätze zu sagen, ist jetzt sehr kompliziert, aber es geht natürlich um sehr viel, wie wollen wir als Menschen zusammen leben, aber auch, wie wollen wir auf diesem Boden, wo wir sind, leben. Ich glaube, das Wort Heimat auf Deutsch ist immer ein bisschen ein komplizierter Begriff, aber es ist eben nicht die Nation oder es ist nicht der Nationalstaat, sondern es ist die Verbundenheit. Und diese Verbundenheit auch mit der Geschichte, mit Mythologien, all diese Sachen spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle in der kurdischen Bewegung. Ich würde sagen, auch für mich als linke Feministin, ich finde auch, es ist sehr wichtig, wir müssen aus der Geschichte lernen oder wir müssen uns erinnern, nur so kommen wir danach vorwärts. Wir sollten nicht geschichtslos sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig, aber bei der kurdischen Bewegung ist es symbolisch wie noch wichtiger, dass das wirklich im Alltag ist. Hat vielleicht leider auch damit zu tun, dass sie halt auch schon ein Jahrhundert von Krieg und Verlust auch erleben. Irgendwie muss man auch mit diesem Schmerz umgehen. Man braucht auch diese Erinnerungskultur und diesen Gedenken an den Martyren und Martyrinnen auch, damit man nicht denkt, es ist alles nur sinnlos, sondern dass man die Hoffnung behält, indem dass man wie sagt, wir machen weiter.
Das ist gerade angesprochen. Die kurdische Bewegung hat eine lange Geschichte. Die Geschichte, die geht nach wie vor weiter. Was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? Welche Entwicklungen gab es? Also vielleicht könnt ihr auch spezifisch auf Errungenschaften und Herausforderungen zu sprechen kommen.
Ich beginne mal mit den Herausforderungen. Was man ganz klar sagen muss, sehen muss, es herrscht weiterhin Krieg. Es ist nicht so, dass es jetzt in den letzten 10 Jahren ruhig geworden ist in der Region. Die Türkei fliegt permanente Angriffe mit Kampfjets, aber auch viel mit Drohnen, gerade auch auf zivile Ziele, wie zum Beispiel Bäckereien oder auch Elektrizitätswerke, Medienzentren, einfach um den Alltag eigentlich unmöglich zu machen. Die Türkei besetzt große Teile Rojavas, das ist weiterhin so. Und zusätzlich ist es ein stetiger Kampf gegen die Großmächte, zum Beispiel die USA und Russland, die immer wieder auch den Luftraum über Rojava öffnen und somit die türkischen Bombardements erst überhaupt möglich machen. Und was auch nicht vergessen gehen darf, ist, dass der IS nicht einfach verschwunden ist, sondern es ist weiterhin eine Bedrohung in der Region durch Schläferzellen. Und er hat natürlich auch weiterhin Ableger in anderen Ländern, zum Beispiel Afghanistan, Nigeria oder Libyen. Und dass doch trotz all dieser Widrigkeiten schaffen es die Menschen vor Ort, das Projekt Rojava am Leben zu erhalten. In meinen Augen ganz sicher die größte Errungenschaft.
Ja, ich glaube, es gibt tausende so kleinere Beispiele, die zeigen, dass die Leute vor Ort wirklich das versuchen umzusetzen, Schritt für Schritt. Und das ist nicht einfach. Und ich finde, man sieht das sehr gut auch an den Bestrebungen der kurdischen Frauenbewegung vor Ort, die wirklich sehr stark ist und die sich dort wirklich auch, ich würde sagen, so einen Respekt erschaffen hat. Also einerseits die Kämpferin der JPG, der Frauenverteidigungseinheiten, die sehr mutig waren und das hat die Bevölkerung wahrgenommen, aber auch im Alltag, dass sie wirklich sehr präsent sind. Also es gibt wie allgemeine Strukturen, dann gibt es immer parallel noch die Frauenstrukturen, die sich selber organisieren auf allen Ebenen und sie bleiben einfach bei ihren Themen dran. Aber natürlich ist es kompliziert. Es ist kompliziert. Beispiele, die sie immer wieder bringen, ist, es gibt ein Frauenhaus dort und das hat natürlich sehr viel Arbeit zu tun, weil es gibt natürlich sehr viel Gewalt nach wie vor. Es gibt auch fast nicht mehr Ehen mit Minderjährigen und solche Sachen, die vorher einfach normal waren in der Gesellschaft, in der Region. Und dagegen gehen sie wirklich vor, aber sie versuchen das auch Schritt zu Schritt zu machen. Sie gehen wirklich auf die Leute zu, sie reden mit den Menschen, sie reden mit den Familien, sie reden mit den Frauen vor allem. Und dann gab es auch Situationen, wo sie wie gemerkt haben, wir sind fast wie zu schnell. Die Frauen verstehen nicht, warum das sie befreien sollte. Dass sie zum Beispiel gefunden haben, ich habe mich arrangiert mit dieser Mehrfach-Ehe, dass mein Mann mehrere Frauen hat, warum seid ihr jetzt dagegen? Dass man dann wie gemerkt hat, okay, macht keinen Sinn, anders wie zu verbieten, sondern man muss aufklären und reden und schauen, was wollen eigentlich die Menschen. Und das macht wirklich Malajin. Das Frauenhaus, dort gehen wirklich die Frauen hin, wenn sie Probleme haben und dann wird das gesellschaftlich gelöst. Dann wird auch den Ehemännern gesagt, so läuft das nicht. Und es gibt Konsequenzen und sie haben Respekt davor, oder? Weil sie wissen, die Gesellschaft toleriert das nicht mehr. Das ist extrem schwierig, weil gleichzeitig ist Krieg. Krieg ist enorm viel Gewalt. Also man ist immer im Ausnahmezustand. Das verlangt extrem viel Resilienz, wie man heute sagt. Und das Beeindruckendste für mich ist einfach, dass sie dranbleiben, dass sie einfach immer wieder und nochmal und nicht aufgeben.
Du hast es gesagt, es ist Krieg und die westlichen Staaten, so wie auch die Schweiz, die sind ja auch involviert. Uns würde uns interessieren, inwiefern der Schweizer Staat auch in diesen Krieg involviert ist.
Wahrscheinlich muss man sagen, es ist sehr indirekt. Die Schweiz produziert Waffen, die Schweiz verdient sehr viel Geld mit Waffen und von dem her ist sie bei jedem Krieg überall auf der Welt sowieso mit dabei. Aber die Schweiz tut natürlich so, dass sie sagen, nein, nein, wir haben da irgendwelche moralischen Standards, dass wir das nicht machen. Aber zum Beispiel betrachten sie auch nicht, dass die Türkei ein Kriegsland ist. Es werden Waffen in die Türkei exportiert, weil sie finden NATO-Partner, keine Ahnung was. Ich weiß, es gab auch schon Berichte von Granaten oder so, die aus der Schweiz an die Türkei geliefert wurden, die dann im Krieg eingesetzt wurden gegen die kurdische Bevölkerung. Und es gibt sehr viel Know-how in der Schweiz, was zum Beispiel Drohnen und solche Technologie. Zum Teil liefern sie vielleicht nicht die Waffe an sich, aber eine Software oder ein Wissen, das ermöglicht, dass man dann eine Waffe macht. Und ganz allgemein natürlich die geschäftlichen Beziehungen. Die Türkei ist ein wichtiger Geschäftspartner für die Schweiz. Da läuft sehr viel Geld hin und her. Politisch sowohl die Schweiz wie auch die EU und andere Länder, die dann immer sagen, wir sind demokratisch, die schauen dann einfach irgendwie weg, weil es gibt wichtigere Interessen, die da machen, dass es ihnen egal sind. Wenn jetzt die Schweiz das alles nicht mitmachen würde, so, dann hätte das natürlich Konsequenzen auch für die Türkei. Also die Türkei kann sich so verhalten und ZivilistInnen bombardieren, weil niemand etwas sagt. Auch im Krieg gibt es Regeln. Ich finde das immer ein bisschen schräg, aber tatsächlich gibt es im Krieg Regeln und tatsächlich werden diese Regeln tagtäglich von der Türkei gebrochen und interessiert niemanden. Also Krieg beginnt hier. Wir können auch etwas ändern, indem dass wir hier auch Druck machen, was hier passiert.
Das wäre vielleicht ein guter Moment, um konkret auf eure Arbeit als Rojava-Komitee auch zu sprechen zu kommen. Wie sieht die aus und welche Rolle spielt dabei auch internationale Solidarität?
Wir versuchen, dass das Thema hier präsent ist und eben auch an diese Verantwortlichkeit und so zu appellieren. Jetzt nicht nur von den Staaten, wir richten uns eigentlich nicht so sehr an die Staaten, aber mehr an die Menschen, die hier leben, zu sagen, hey, das geht euch auch etwas an, was dort passiert. Und zwar beides. Also es geht euch etwas an, dass dort Krieg ist. Wir tragen da indirekt auch eine Verantwortung, auch für die ganze Kolonialgeschichte und so weiter, wie die Welt heute ist, haben wir auch eine Verantwortung, aber auch umgekehrt zu sagen, hey, schaut mal dorthin, dort passiert auch etwas mega Spannendes und das geht uns auch etwas an. Zeigen, eine andere Welt ist möglich, wir müssen nicht in Kapitalismus, wie er jetzt ist, einfach verharren, weil es gibt keine Alternative, stimmt nicht. Wissen wir, aber so kann man es auch gut illustrieren, zu sagen, es ist nicht eine Utopie, man kann anders versuchen, etwas zu machen.
Es ist ja so, im Moment gerade ist wieder so eine Hochphase mit diesem Angriff auf die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien, aber die Situation erscheint vielleicht in der Schweiz nicht immer gleich in Anführungszeichen akut. Wie hält man so eine Solidaritätsbewegung über so viele Jahre am Leben?
Das ist nicht immer ganz einfach, weil die westliche Gesellschaft heute ist sehr geprägt von Individualismus und von so Schnelllebigkeit. Also etwas ist wichtig, nachher nicht mehr. Es gibt einen Hype und dann ist es vorbei. 2014 war Kobane mega wichtig. Weit über die Linke war das plötzlich ein Symbol oder etwas und das ist wieder verloren gegangen. Aber auch in der Linke gibt es so viel, es gibt auch so viele Themen, wo man eigentlich dranbleiben sollte. Oder das ist irgendwie schwierig, aber wir haben vorher darüber gesprochen, eigentlich muss man auch nicht nur dann reagieren, wenn etwas akut ist. Wir müssen nicht einfach dann auf die Straße gehen, wenn das Projekt Rojava so stark bedroht ist, dass es vielleicht nicht mehr gibt. Eigentlich müssen wir immer solidarisch sein, weil es einfach ein tolles Projekt ist und wenn es dem Projekt gut geht, ist es auch wichtig. Solidarität sollte eigentlich im Alltag sein, einfach weil es wichtig ist, dass die Leute dort Unterstützung bekommen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, diese Aufmerksamkeit zu haben. Wir versuchen einfach kontinuierlich dran zu bleiben und also wir dürfen auch nicht frustriert sein, dass 2014, 2015 kamen 400 Leute an eine Veranstaltung. Das ist heute kein Vergleich, aber ist egal, auch wenn nur 20 Leute kommen, wenn die 20 Leute interessiert sind. Wenn so etwas daraus entsteht oder die Leute sich dann entweder sich dann aktiv solidarisieren oder ihnen Leute eine Hoffnung gibt und sie motiviert, hier etwas zu machen, was auch immer, ist egal, ist es auch bei 20 Leuten gut. Ich glaube, man muss da wie ein bisschen halt Ausdauer haben. Natürlich wünsche ich mich, dass, also generell, dass die Linke hier stärker wird. Also es ist ja nicht spezifisch für Rojava, leider, es ist generell so.
Und wie kann man denn das Rojava-Komitee unterstützen?
Was die wichtigere Frage ist, nicht wie das Rojava-Komitee unterstützt werden kann, sondern wie wir das Projekt Rojava unterstützen können. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt ein bisschen wiederhole oder nochmal wiederhole, was Nicole gesagt hat, aber das können wir alle, indem wir uns informieren, zum Beispiel indem ihr auch an unsere Veranstaltung kommt, aber es gibt super Bücher, wir sind auch immer wieder unterwegs mit unseren Bücherständen, da kann man sich sehr viel Wissen abholen und das Wissen nicht nur abholen, sondern auch weitergeben, also informiert eure Freundinnen, Nachbarinnen, sprecht über das Thema in den Familien, in der Wege, am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Studium. Und so können wir alle dafür sorgen, dass das Thema Rojava und das Projekt Rojava hier bekannt wird und auch bekannt bleibt. Weitere gute Möglichkeit ist natürlich, an den Demos dabei zu sein. Man vergisst es manchmal ein bisschen und unterschätzt es vielleicht auch ein bisschen, aber gerade für die Leute in Rojava ist es ein enorm wichtiges Zeichen, wenn sie die Bilder auch aus Europa sehen von den Demos, die Solidarität sehen, wie viele Menschen auch hier Jahr für Jahr weiter auf die Straße gehen. Das hilft ihnen sehr, sehr viel. Und so ganz konkret gibt es auch immer wieder sehr unterstützungswürdige Kampagnen. Zum Beispiel die Gasmaskenkampagne läuft. Da werden immer wieder Spenden gesammelt, um den Guerilla in den kurdischen Bergen Gasmasken zu liefern, weil es dort immer wieder zu Giftgasangriffen kommt. Wenn man sich da zum Beispiel beteiligen möchte, kann man auch mehr darüber nachlesen und findet die Infos auf witnetz.org. Und wenn wir schon beim kleinen Werbeblock sind, auch auf unserer Webseite rojavaagenda.noblogs.org findet ihr ganz viele Infos, auch zu Mobilisierungen, aber auch Hintergrundinformationen. Wir haben verschiedene Infokanäle, die sind dort auch alle abgespeichert, da könnt ihr sicher alle mal reinschauen. Und natürlich ganz hochaktuell leben, wir haben jetzt über den Weltkobane-Tag gesprochen. Heute Abend findet in Zürich eine Welt-Kobane-Tag-Demo statt. Die beginnt um 19 Uhr, also gleich im Anschluss, auf dem Ni-Una-Menos-Platz, ehemaligen Helvetia-Platz in Zürich. Ja, gehen wir gemeinsam auf die Straße, knüpfen wir bei vergangenen Kämpfen an und machen wir entschlossen so weiter auf das nächste Jahrzehnt revolutionäre Solidarität.
Vielen Dank, wart ihr hier. Merci fürs Interview.
Sehr gerne. Ah, 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 ah
Das war Shin Shian Azadi und unser Interview mit dem Rojava-Komitee Zürich. Und wir machen weiter mit einer Nachricht aus Nordostsyrien bezüglich türkischem Staatsterror gegen Rojava. Im nordostsyrischen Derik haben türkische Drohnen einen Gefängniskomplex angegriffen. Ob Personal oder Insassen verletzt wurden, ist noch unklar. Auch das Ausmaß der Schäden war zunächst nicht bekannt. Brisant ist hierbei, dass im Strafvollzugskomplex in Derik unter anderem auch AnhängerInnen und Mitglieder der Terrororganisation IS beherbergt waren. Nach Angaben des Sprechers der demokratischen Kräfte Syriens gelang es jedoch keinem der Häftlinge zu entkommen. Die Bombardierung vom Gefängnis, in dem auch IS-Mitglieder einsitzen, dürfte gezielt erfolgt sein. Die Türkei hat schon mehrfach versucht, inhaftierten Söldnern der Terrormiliz durch gezielte Attacken eine Flucht zu ermöglichen und war in Vergangenheit auch schon erfolgreich damit. Dies schreibt ONF Deutsch. Der Angriff reiht sich ein in eine neue Angriffswelle der Türkei gegen Nord- und Ostsyrien. Begründet wird die Offensive mit einer Aktion der PKK-Guerilla gegen ein Rüstungsunternehmen in Ankara. Seit Beginn der Attacken wurden nach Angaben der lokalen Sicherheitsbehörden mindestens 17 Menschen getötet und 59 weitere verletzt, darunter auch mehrere Kinder. Die Aggression richtet sich auch gegen Südkurdistan, insbesondere das jesidische Siedlungsgebiet Schengal.
Betreffend Schengal fordert die jesidische Frauenbewegung Taschä die Sperrung des Luftraums über Schengal und eine offizielle Anerkennung der Selbstverwaltung. Die Angriffe der Türkei auf die Region seien eine Fortsetzung des Genozids an der jesidischen Gemeinschaft, der vom IS ausgeübt wurde 2014. Und zusätzlich hat die Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans, KCK, den Weltkobane-Tag, den 1. November und die aktuellen Entwicklungen als Anlass genommen, um nochmals die Unterstützung für die Kampagne für die Freiheit Abdullah Öcalans vermehrt in den Fokus zu rücken, neue Kraft, neuen Schwung in diese Kampagne zu stärken. Und wie das letzte Woche ein Redner der Demkurd gesagt hatte, die kurdische Bewegung war schon immer für einen Frieden, jedoch für einen